Ich wollte mich erstmal bedanken für die Einladung. Ich fühle mich geehrt, vor so einer Gruppe von Spezialisten auf so vielen verschiedenen Gebieten sprechen zu können. Das markiert aber auch gleichzeitig das Problem dieses Vortrags. Denn es ist ja kein Fachvortrag an Fachphilosophen, wo ich die ganze Literatur, die in den letzten Jahrzehnten zum Thema Naturalismus geschrieben wurde, voraussetzen könnte. Es ist aber auch nicht einfach ein Vortrag an das gebildete Publikum. Dafür habe ich hier viel zu spezialisierte Koryphäen vor mir sitzen. Wie ich diesen Spagat hinkriege, weiß ich nicht. Wahrscheinlich werde ich einige ein bisschen langweiligen. Andere wiederum werden vielleicht den einen oder anderen Gedankengang nicht mitverfolgen können. Ich gebe mein Bestes und wir haben ja auch noch die Diskussion, um dann einiges zu klären. Das Thema, das mir gestellt wurde, ist Herausforderung Naturalismus. Herausforderung für die Theologie oder das christliche Menschenbild. Und es, was ich als im ersten Schritt tun will, ist einen kleinen Überblick über das, was damit gemeint sein könnte, um mich dann langsam an das Wenige heranzutasten, was ich heute Abend hier behandeln kann. Eine fundamentale Herausforderung des Naturalismus sind natürlich die evolutiven Erklärungen. Also diachron durch die Zeit, die das christliche Menschenbild insofern gefährden, weil alles plötzlich Übergänge hat, kontinuierliche Übergänge. Der Übergang von Tier zu Mensch wird kontinuierlich, der Übergang von Person und Nicht-Person wird kontinuierlich. Es gibt keine scharfen Grenzen mehr. Es gibt dieses berühmte Zitat von Whitehead, wo er sagt, dass die Geschichte der Emmaus-Jünger, bleibe bei uns, Herr, denn es will Abend werden, sei eigentlich die Beschreibung der abendländischen Metaphysik, denn wir wollen klare Grenzen. Im Licht die aristotelischen, platonischen Substanzen. Hier fängt der Mensch an, da ist die Seele, Ei und Samenzelle zusammen, da fängt es an, vorher nichts, nachher voll und ganz da. Aber die Dämmerung mit diesen fließenden Übergängen, da bekommen die Jünger Angst, es will Abend werden. Und so meinte er, dass das eigentlich, und dann folgt natürlich, dass der Gedanke der Evolution, wo alles in fließenden Übergängen stattfindet, unser Weltbild gefährdet. Das ist insbesondere natürlich beim klassischen Thema der Genese der Arten. Aber umso mehr jetzt aktueller bei den evolutiven Erklärungen der Erkenntnis, evolutionäre Erkenntnistheorie, evolutionäre Ethik, Soziobiologie, die eine evolutionäre Erklärung der Kultur und insbesondere auch dann der Religion leisten will. Neurotheologie und andere Stichworte, die man heute hat. Synchron, was den Stufenbau der Welt angeht, ist die Herausforderung Naturalismus eigentlich die des Physikalismus. Physikalismus, darüber werde ich noch viel sagen, ist eigentlich die moderne Variante des Materialismus. Physikalismus heißt schlicht und einfach, die physikalischen Fakten determinieren alle anderen. Wenn Sie eine Kopie unseres Universums machen, das auf der physikalischen Ebene 1:1 eine Kopie von unserem ist, dann sitzen wir, wenn der Physikalismus wahr ist, dann sitzen wir alle, also die Kopien von uns, genau in diesem Raum und haben exakt dieselben Gedanken und so weiter wie wir jetzt hier. Wenn der Physikalismus wahr ist, dann ist eine perfekte physische Kopie dieses Universums eine Kopie des gesamten Universums, inklusive aller psychologischen, soziologischen, juristischen, ich weiß nicht was, Fakten. Wenn Sie die kopieren wollen, brauchen Sie nicht eigens, nachdem Sie alle physikalischen Fakten kopiert haben, nochmal die biologischen und die chemischen und die psychologischen und die soziologischen kopieren. Sonst brauchen nur einmal alle physikalischen Fakten kopieren und alle anderen fahren Huckepack. Das ist Physikalismus. Und damit besteht natürlich die Gefahr, dass Geist, Seele, Willensfreiheit und so weiter reduziert werden auf Zustände des Gehirns, weil die physische Basisebene eben mikro, alle höheren Zustände mikrodeterminiert. Damit wird natürlich der Status von religiösen, geisteswissenschaftlichen Aussagen und sogar der Status der sogenannten Special Sciences, also die höher liegen als die Physik, Biologie, Psychologie, fragwürdig. Weil wenn alle physikalischen, alle psychologischen Fakten festgelegt sind, wenn man die physikalischen festlegt, wenn man also von meinem Gehirn eine 1-zu-1-Kopie machen würde, dann würde das Gehirn, wenn der Physikalismus wahr ist, exakt dasselbe denken, was ich jetzt denke. Damit verliert natürlich die Psychologie als Wissenschaft ihre Autonomie. Wir betreiben Psychologie nur, weil wir die Neurophysiologie und letztlich die Physik des Gehirns nicht vollständig verstehen. Aber ein allwissendes Wesen würde keine Psychologie brauchen. Ein Wort der Vorsicht natürlich, das ist die Herausforderung. Eine vollständige evolutive Erklärung der Wirklichkeit zeichnet sich noch nicht einmal ab. Selbst in dem bestbelegten Bereich sagen mir die Spezialisten, die dort arbeiten, ich bin keiner, nämlich der Theorie des Darwinismus, zweifelt kaum einer noch an dem Faktum der Evolution, aber ob alle Mechanismen hinreichend verstanden werden, um die enorme Explosion der Wahrscheinlichkeiten entsprechend zusammen kollabieren zu lassen, damit tatsächlich das rauskommt, was rausgekommen ist, ob man da alle Mechanismen bereits verstanden hat, das ist zumindest von einigen noch umstritten. Viel umstrittener ist natürlich die ganze Frage, ob sich Erkenntnistheorie, Ethik, Kultur, Religion allein aus evolutiven Erklärungen verstehen lässt. Thema, auf das ich nicht eingehen kann. Sie kennen alle diese Theorie des egoistischen Gens, die doch darauf hinaus zu laufen scheint, den Genen einen Subjektstatus zuzuordnen, zuzuschreiben, den sie in Wirklichkeit gar nicht haben. Also es ist eher eine Bedrohung als ein vollzogenes, ausgearbeitetes Programm. Wenn man auf die Details hinschaut, der Naturalisierung der Welt, in diesem Sinne, stellt man fest, dass es das ist, was eigentlich noch mehr das ist, was Popper den versprechenden Materialismus genannt hat. Er so sagt, wir kommen langsam dahin, vielleicht im 23. Jahrhundert haben wir es geschafft. Aber wir werden unaufhörlich dahin kommen, die Welt vollständig zu naturalisieren. Der Physikalismus, und darüber werde ich heute mehr sprechen, hat vor allen Dingen Probleme mit den sogenannten Qualia, also zum Beispiel den Empfindungen von Rot und Gelb, die ich jetzt habe, der Empfindung des Drucks auf meinen Fußsohlen, wenn ich hier stehe, Schmerzempfindungen, Empfindungen von Freude, mit der Intentionalität, das ist der mentale Gehalt, das, wie kommt es, dass, wenn ich an den Satz des Pythagoras denke, dass mein Gedanke diesen Inhalt des Satzes des Pythagoras zu haben scheint, scheint keine physikalische Beziehung zu sein, und der Normativität, also Normativität im Bereich vor allen Dingen der Ethik, aber auch in anderen Bereichen, wo wir normative Aussagen machen. Die scheinen sich schlecht aus Physikalischen ableiten zu lassen, aber darüber gleich mehr. Ich möchte zunächst drei häufig verwendete Naturalismusbegriffe unterscheiden, um einer gewissen Begriffsverwirrung entgegenzuwirken. Die einfachste und vielleicht auch die psychologische Wurzel, die einfachste Variante des Naturalismusbegriffs und vielleicht auch die psychologische Wurzel, ist der Naturalismus als Anti-Supernaturalismus. Das ist also der Reflex, den man mit guten Gründen bei Naturwissenschaftlern findet, dass es in der Welt mit rechten Dingen zugehen muss. Dass da keine Interventionen von Geisterhand passieren. Dass alles den Gesetzen folgt. Ich glaube, dass diese Auffassung von Naturalismus inkompatibel ist mit einem klassischen Religionsverständnis. Die meisten Religionen, gehe mal jetzt von meiner aus, im Katholizismus, gehen davon aus, dass Gott als allmächtiges Wesen in der Lage ist, in die Welt einzugreifen. Und dass es Ereignisse gibt in der Welt, die verursacht werden durch göttliches Eingreifen, und nicht rein naturgesetzlichen Abläufen sich verdanken. Wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, die Verwandlung von Brot und Wein zum Leib und Blut Christi. Ist es wirklich verstehbar, dass das ein rein naturgesetzlicher Vorgang ist? So dass sich Gott hier den Naturgesetzen unterwirft. Ja. So wie es in Amerika jetzt Versuche gegeben hat, Wunder zu testen, also Heilungen, wenn für Leute gebetet wird, ja, ob die dann besser geheilt werden oder schlechter. Ja. Die Voraussetzung ist, dass Gott sich in seinem Heilswirken den Naturgesetzen unterwirft. So dass man ein Gesetz entdecken kann, wenn ich für die Person so und so oft bete, dann gesetzesmäßig wird sie schneller geheilt. Das ist natürlich eine völlig bizarre Gottesvorstellung, ein bizarres Experiment, was vom christlichen Gott gar nichts begriffen hat, würde ich mal sagen. Aber man sieht im Hintergrund diese Bedrohung der naturalistischen Vorstellung, sogar die Inkompatibilität des Naturalismus mit dem Christentum hier, weil das Christentum zumindest von der Möglichkeit ausgeht, dass ein allmächtiges Wesen in das kosmische Geschehen eingreifen kann und das wohl auch gelegentlich tut. Also da ist ein Konfliktfeld. Und ein Konfliktfeld, glaube ich, was bei aller Reflexion auf Erst- und Zweitursachen nicht vollkommen zu eliminieren ist. Dann, was ich nenne, den umfassenden metaphysischen Naturalismus. Das ist die These, dass die Natur, in der wir leben, der Kosmos, ist alles, was es gibt, und es gibt keine weiteren Fakten. Wichtig ist dieser: Es gibt keine weiteren Fakten. Das ist der sogenannte "Und das ist alles" Satz. Es gibt den Kosmos und das ist alles. Das ist eine Variante, eine metaphysische Variante des Naturalismus. Das ist natürlich keine empirische Theorie. Diesen Satz gewinnen Sie nicht aus den Naturwissenschaften, weil wie sollten die Naturwissenschaften feststellen, empirisch, ob es außerhalb des Kosmos noch etwas gäbe? Natürlich können Sie das nicht feststellen. Dafür haben Sie keine Kompetenz. Das ist ein rein metaphysisches Glaubensbekenntnis. Es ist keine empirische Theorie und sie hat aus philosophischen Gründen mit verschiedenen Dingen Probleme. Zum Beispiel mit notwendigen Fakten der Logik, Fakten, die in allen möglichen Welten gelten. Weil es sagt, ja, es gibt nur diese kontingente Welt und sonst nichts. In der gibt es endlich viele Teilchen zum Beispiel. Aber in der Mathematik reden wir über Unendlichkeiten und so weiter. Was sind die Wahrmacher der mathematischen Aussagen? Mit solchen Problemen tut sich diese Theorie schwer. Und das andere, was sie natürlich nicht bieten kann, ist eine Erklärung für diese kontingente Welt. Ja? Wie der Hawking, der Astrophysiker, gesagt hat, eigentlich bräuchten wir für einen solchen Naturalismus einen ontologischen Gottesbeweis des Kosmos. Dass der Kosmos sich aus seinem eigenen Begriff erklärt. Dass man aus dem Begriff des Kosmos erkennt, dass er notwendig existieren muss. Das haben wir aber nicht, auch nicht mal in Ansätzen. Also bleibt nach dieser Auffassung der Kosmos als unerklärt stehen. Wir müssen ihn sozusagen with natural piety, mit natürlicher Frömmigkeit hinnehmen, dass der Kosmos einfach da ist. Fragen dahinter sind nicht erlaubt. Dann gibt es den weltbezogenen metaphysischen Naturalismus im engeren Sinne, der sagt, ich stelle nur eine These auf über diesen Kosmos und nicht, was es sonst noch gibt. Vielleicht gibt es Gott, vielleicht gibt es platonische Ideen, die mathematischen Aussagen wahrmachen. Vielleicht gibt es da draußen zumindest ein Bereich der Möglichkeit, sodass unser Kosmos als einer von vielen möglichen, zumindest aus in diesem Bereich der Möglichkeit, eine Auswahl war. All das interessiert mich jetzt nicht. Ich rede nur über die uns empirisch zugängliche Natur. Enthalte mich der Aussage, ob es transzendent irgendetwas gibt. Und über diese uns empirisch zugängliche Natur sage ich, in unserem Kosmos legen die natürlichen Fakten alle Fakten fest. Aber kein "und das ist alles" Satz. Es kann auch draußen was anderes geben. Und der kommt nun in drei Varianten vor, nämlich als reduktiver physikalistischer Naturalismus. Das habe ich Ihnen gerade schon vorgestellt, die These, dass die physikalischen Fakten alles bestimmen. Und dass auch alle höherstufigen Fakten letztlich zurückzuführen sind auf physikalische Fakten, reduziert werden können. Dann gibt es den nicht reduktiven physikalistischen Naturalismus. Das ist eine sehr verbreitete These, über die ich nachher noch ein bisschen mehr was sagen muss. Das ist die Idee, dass alles im Universum aus physischen Bausteinchen besteht. Also Sie und ich, wir alle bestehen nur aus fundamentalen physischen Bausteinchen, physikalischen Bausteinchen. Es gibt keine kartesische Seele in uns oder irgendwas. Aber wenn man die physischen Bausteinchen komplex anordnet, so wie zum Beispiel in meinem Organismus, eine extrem komplexe Anordnung von physischen Bausteinchen, dann hat dieses höherstufige System, Godard-Prüntrup, dieser Organismus, Eigenschaften, zum Beispiel mentale Eigenschaften, dass er über Philosophie nachdenkt und so, die nicht physikalische sind. Obwohl ich nur aus physischen Bausteinen zusammengesetzt bin, habe ich doch Eigenschaften, die nicht rein physikalisch sind. Und das ergibt sich durch die Komplexität des Zusammenbaus. Also wir haben so ein Stufenmodell. Es gibt keine kartesischen Geistseelen, aber es gibt irreduzible Eigenschaften der höheren Ebenen, die die Autonomie der speziellen Wissenschaften garantieren. Deshalb ist die Psychologie niemals nach dieser Auffassung rein auf Neurophysiologie reduzierbar. Die Neurophysiologie wird niemals die Psychologie ersetzen, aber das impliziert nicht, dass es kartesische Substanzen gibt, sondern nur, dass die höherstufigen Eigenschaften nicht typenidentisch sind, wie wir sagen, mit den niedrigeren Eigenschaften, die Nicht-Identität der Eigenschaften. Während beim Reduktiven sind die Eigenschaften identisch und daher reduzierbar. Und schließlich, darüber werde ich am meisten sagen, eine relativ wenig bekannte Position, aber nach meiner Ansicht die vielversprechendste, ist der nicht-physikalistische Naturalismus, der einfach sagt, in unserer Natur kommen ganz natürlich Dinge vor, die ihrem Wesen nach nicht rein physikalisch sind. Und an denen ist nichts übernatürlich, die sind einfach Teil unserer Natur. Das heißt, der Physikalismus ist das falsche Bild der Natur. Ein bekannter Philosoph, der dieses Bild in den letzten Jahrzehnten immer wieder, den Sie wahrscheinlich auch kennen, auch die Nichtphilosophen, ist John Searle, ein amerikanischer Philosoph, der immer wieder diesen Punkt wie eine tibetanische Gebetsmühle bringt, dass es gibt natürliche Fakten, dass zum Beispiel das Bewusstsein, qualitatives Erleben zu haben, rot zu sehen, blau zu sehen, die lassen sich nicht auf neurophysiologische reduzieren, aber sie sind deshalb nicht übernatürlich. Das Bewusstsein ist ein einfaches, natürliches Faktum. Das ist so ein nicht-physikalistischer Naturalismus. Oder wie John Searle immer sagt, der Dualismus ist falsch, der kartesische, der Materialismus ist auch falsch, die Wahrheit liegt in der Mitte. Gut, jetzt noch ein bisschen, woran scheitert der reduktive Physikalismus? Das ist natürlich ein riesiges Gebiet, was ich jetzt nur im Schnelldurchgang, weil es eigentlich auch gar nicht mein Kernthema heute ist, aber trotzdem ein paar Worte darüber. Großes Problem, Reduktion der normativen Fakten. Wie soll ohne Fehlschluss von physischen Fakten auf normative geschlossen werden? Wenn Sie die Welt nur rein physikalisch beschreiben, wie soll sich daraus ergeben? Und wenn der Physikalismus der Reduktive wahr wäre, müsste sich mit logischer Notwendigkeit ergeben, aus der Beschreibung dieser Fakten, die gesamte Ethik. Sodass es unmöglich wäre, dass jemand eine Kopie unseres Kosmos schaffen würde, in der aber eine andere Ethik gelten würde. Weil die physikalischen Fakten determinieren alle ethischen Fakten. Niemand hat aufgezeigt, wie dies durchzuführen sei. Ja? Wie man von der Ebene der physikalischen Fakten logisch mit Notwendigkeit, also rein a priori, die gesamten normativen Fakten ableiten kann. Das müsste man aber, wenn der reduktive Physikalismus wahr wäre. Die intentionalen Fakten, der mentale Gehalt. Wenn ich zum Beispiel an etwas denke, ich denke jetzt an den Satz des Pythagoras, und ich kann daran denken und mich der deutschen Sprache bedienen, der englischen Sprache, der französischen, sehr viel mehr kann ich nicht, aber wie kommt es, dass ich immer wieder denselben Gehalt erfasse in verschiedenen Sprachen? Und sie können alle jetzt an den Satz des Pythagoras denken. Und wir erfassen exakt denselben mathematischen Gehalt, aber der Gehirnzustand von jedem von uns ist natürlich ein klein bisschen anders. Also ist der Gedanke an den Satz des Pythagoras nicht identisch mit einem Gehirnzustand. Dann müssten wir, wenn wir denselben Gedanken haben, nämlich an den Satz des Pythagoras, alle denselben Gehirnzustand haben. Das haben wir natürlich nicht. Da sehen Sie schon das Problem des intentionalen Gehaltes. Sie können es auch daran erkennen, dass Sie können über etwas nachdenken, was nicht existiert. Zum Beispiel Pegasus. Wenn der Gehalt physikalistisch, müsste der mentale Gehalt, also wenn ich jetzt zum Beispiel Computer denke, erklärt werden, dass der Computer kausal auf mich einwirkt, auf meine Retina und so weiter, und dann der mentale Gehalt Computer entsteht. Aber wie geht das mit Pegasus? Wie geht das mit dem Satz des Pythagoras? Da gibt es keine Kausalverbindung zwischen mir und Pegasus und dem Satz des Pythagoras. Und ich kann trotzdem darüber nachdenken. Also scheint der mentale Gehalt nicht in die physische Natur eingebettet zu sein, in das kausale Netzwerk der physischen Natur. Sie merken das an dem anderen interessanten Phänomen, dass wenn Sie über Dinge nachdenken, Sie unmittelbar bei den Dingen sind und nicht an die Lichtgeschwindigkeit gebunden sind. Wenn ich jetzt sage, Sirius hat die und die Größe, ich weiß nicht, ist 150 Mal so groß wie die Sonne, keine Ahnung, genau wie groß er ist, dann macht Sirius diesen Satz unmittelbar wahr oder falsch. Es gehört zum mentalen Gehalt dieses Satzes, ein Satz über Sirius zu sein. Und er braucht nicht erst zu Sirius zu wandern mit Lichtgeschwindigkeit, sondern Sirius ist unmittelbar Truthmaker von diesem mentalen Gehalt. Eine eigentümliche Sache. Es wird natürlich keine Information übertragen, das ist nichts gegen Einstein. Es zeigt nur, dass mentale Gehalte sich irgendwie dem Physischen entziehen. Und das dritte große Problem, phänomenale Fakten. Wie kann ich erklären, und dem will ich etwas mehr nachgehen in meinem Vortrag heute, wie kann ich erklären, dass es, wie Huxley sagte, meinen Neuronen im Kopf nicht egal ist, wie es ihnen geht? Warum fühlen die sich vielleicht momentan im Vortrag halt leicht unter Stress? Ja? Wenn sie langsam vielleicht anfangen einzuschlafen, ich weiß es nicht. Aber sie haben irgendwelche Qualia oder sie sind hellwach, keine Ahnung. Ja. Ihre Leber hat nicht solche Empfindungen. Ihre Leber ist völlig egal, wie es ihr geht. Warum ist es ihrem Gehirn nicht egal, wie es ihm geht? Wie kommen aus diesen neuronalen Fakten, die reine relationale Beziehungsfakten der Informationsübertragung sind, plötzlich qualitative Erlebnisse, Gefühle, Farbwahrnehmungen und so weiter. Dafür gibt es, das nennen die Philosophen die sogenannte Upward Opacity, oder auch dieses Explanatory Gap. Wir können, wenn wir zum Beispiel wirklich verstehen, was chemische Bindung ist, auf der physikalischen Ebene, Valenzelektronen, so können wir ein bisschen die Quantenmechanik runtergehen, und dann verstehen, wenn wir das wirklich unten verstehen, warum bestimmte Elemente sich binden können und andere nicht. Wenn Sie das neurophysiologische Korrelat einer Sauerempfindung im Gehirn sich genau anschauen, was aktiv ist, wenn Sie sauer empfinden, dann können Sie darauf anschauen, so viel Sie wollen. Sie verstehen nicht, warum dieses Muster intrinsisch mit sauer und nicht mit süß verbunden ist. Das könnte genauso gut mit süß verbunden sein. Wir verstehen es einfach nicht, warum dieses Muster mit sauer verbunden ist. Und das ist einzigartig in der Natur. Eine einzigartige Lücke des Verständnisses. Dem entspricht eine sogenannte epistemische Asymmetrie, das ich vorher sie langweile, nicht mit dem berühmten Beispiel über die Neurophysiologin Mary. Ich mache es auch ganz kurz, weil viele es sicher kennen würden. Philosophen können nicht mit Experimenten arbeiten wie die Physiker in der Welt. Philosophen müssen mit Gedankenexperimenten arbeiten. Hier ist so ein solches Gedankenexperiment. In Gedankenexperimenten ist alles erlaubt, was nicht logisch widersprüchlich ist. Mary ist eine aus welchem Grund auch immer, allwissende Neurophysiologin. Das ist eine reine Ex-Hypothese. Sie weiß alle neurophysiologischen Daten über das Gehirn. Es gibt kein einziges neurophysiologisches Datum über das Gehirn oder kein einziges Faktum, was sie nicht wüsste. Wir können sogar so weit treiben, dass, um den Physikalismus komplett zu widerlegen, sie weiß alle physikalischen Fakten, alle naturwissenschaftlichen Fakten, hat ihr Gott auf dem silbernen Tablett serviert. Kennt sie alle. Aber Mary hat eine Brille auf, wo sie all diese Fakten reinbekommen hat in Text, und es geht alles nur schwarz-weiß. Mary hat nie eine Farbe gesehen. Aber sie ist die perfekte Naturwissenschaftlerin. Es gibt kein einziges Datum über das Gehirn, ihre Theorie ist lückenlos. Sie weiß so viel über das Gehirn wie Gott. Sie ist allwissend über das Gehirn. Jetzt verlässt sie zum ersten Mal ihr Laboratorium oder nimmt die Brille ab und sieht eine rote Tomate. Hat sie etwas Neues gelernt, was sie vorher nicht wusste? Die Intuition der meisten Menschen ist, aber das ist eine lange philosophische Debatte, auf die ich natürlich nicht eingehen kann, sie hat etwas Neues gelernt, nämlich wie es sich anfühlt, rot zu sehen. Sie weiß aber alle naturwissenschaftlichen Fakten über das Gehirn. Also das, was sie neu gelernt hat, ist kein naturwissenschaftliches Faktum. Was hat sie dann gelernt? Sie ist die perfekte Neurophysiologin. Sie können ihr über Farbwahrnehmung nichts beibringen. Was hat sie dann gelernt? Sicherlich keine Neurophysiologie. Und schließlich Mangel an begrifflicher Analyse. Phänomenale Begriffe sind nicht durch funktionale Begriffe analysierbar. Das heißt, die Wissenschaften geben uns immer, wenn sie etwas definieren, seine kausale Rolle an. Was ist ein Ding in den Wissenschaften? Das, was es in der Welt tut und wie es darauf reagiert, wenn es mit anderen interagiert. Wir definieren in den Wissenschaften die Dinge durch ihre kausale Rolle. Ganz kurz gesagt, mehr eine lange Geschichte wissenschaftstheoretisch. Aber es gibt bestimmte Dinge, zum Beispiel wie es sich anfühlt, einen pochenden Zahnschmerz zu haben, das ist nicht definiert durch die kausale Rolle, wie der Zahnschmerz eingebettet ist in die Welt, wie sich das Wesen verhält. Das können Sie daran sehen, dass Sie ein Wesen konstruieren könnten, das sich genau so verhält, als hätte es Zahnschmerzen, hat aber keine. Das will ich Ihnen verdeutlichen an einer momentan etwas in den letzten Jahrzehnten, schon in letzter Zeit sehr modern gewordenen Idee, die sogenannten Life Worlds, die zellulären Automaten, wird vielen von Ihnen auch geläufig sein. Das ist eigentlich eine Weiterentwicklung der Idee der Turing-Maschine, das heißt eines formalen Automaten, der aus einem solchen Muster von Zellen besteht. Hier haben wir eine Zentralzelle C und rundherum einige Zellen angeordnet. Und jetzt gehen diese Zellen, haben in diesem Falle jetzt zwei Eigenschaften aus an. Ja, in der Natur, in der Physik hätten wir natürlich einige mehr, Spin und so weiter. Wenn wir einen solchen Automaten hinschreiben wollten, der die Physik darstellt, gibt es mehr als nur zwei basale Eigenschaften, natürlich viel mehr als diese neun hier. Das wäre ein unendlich großes, komplexes Ding. Aber das ist ja nur die Idee. Dann gibt es ein paar Regeln, zum Beispiel hier bei diesen, und es geht immer ein Schritt, nächste Zeitschritt, nächste Zeitschritt. So läuft die Maschine weiter, dieses Muster. Wenn eine Zelle zwei Annachbarn hat, bleibt sie im nächsten Schritt an oder aus. Wenn eine Zelle genau drei Annachbarn hat, wird sie im nächsten Schritt an. Andernfalls wird sie aus im nächsten Schritt. So können Sie jetzt Schritt für Schritt dieses einfache Maschinchen durchlaufen lassen und da entsteht ein Muster. Wenn Sie es größer machen, entstehen sehr komplexe Muster, und es ist bewiesen worden, dass Life-Worlds universelle Turing-Maschinen sein können. Und Life-Worlds können sehr komplexe Vorgänge der Selbstreplikation durchführen. Ja? Zum Beispiel, was wir von der DNA kennen. Sie können sich, das sind die sogenannten Glider, zu bemustern, die sich konstant halten über einige Schritte oder auch tausende von Schritten. Also wie ein lebender Organismus. Mustern beliebiger Komplexität verbinden, die dann auch als Gesamter bestimmte Eigenschaften haben. Und so können sie von der untersten Ebene die einzelnen Parzellen werden sozusagen ihre Elementarteilchen und die verschiedenen Zustände werden die basalen Parameter, wie zum Beispiel Spin in der Physik. Ja. Und aus einem komplexen System von solchen Teilchen können Sie sehr interessante, höherstufige, und die entstehen spontan, wenn Sie das laufen lassen, sehr komplexe Muster. Und so kann man sagen, dass das eigentlich ein Modell ist, ein formales Modell, so wie die Naturwissenschaften die Welt sieht. Die Welt ist eine solche Life World. Und wenn wir alle Muster in der Life World sind, dann sind wir biologische Roboter. Wir sind Programmmuster in einer Biomaschine. Im Grunde sind die einzelnen Zellen die Elementarteilchen und die Regeln sind die Naturgesetze. Und jetzt können Sie sehen, dass wenn Sie, nehmen wir an, Sie stellen Ihr Gehirn, die ganzen Verschaltungen zwischen den Neuronen als eine solche Life World dar. Das ist natürlich möglich. Das ist das, was die Informatiker tun in neuronalen Netzwerken. Dann können Sie nicht ersehen, warum diese formale Struktur erzwingt, dass sie etwas erlebt. Das ist genau dieses Explanatory Gap. Die wird im Idealfall genau das tun, was Ihr Gehirn tut. Wenn wir die Naturgesetze richtig haben, und alle Teilchen richtig miteinander verschaltet haben, wird sich die Entwicklung Ihres Gehirns und die Entwicklung der Life World isomorph verlaufen. Aber warum erleben Sie etwas und die Life World nicht? Ein berühmtes Argument in diese Richtung ist auch das von David Chalmers, ein Buch, auf das ich mehrfach zurückkomme, ist dieses hier. The Conscious Mind, schon ein paar Jahre alt. Aber wie gut das Buch ist, das ist eine Doktorarbeit. Und das Letzte, was ich nachgeschaut habe, war sie 52.000 Mal verkauft. Das für eine Doktorarbeit verdammt viel, sehen Sie, ist ein gutes Buch. Er bringt ein ähnliches Gedankenexperiment. Sagt man, wenn die Welt tatsächlich nur ein Geflecht von kausalen physikalischen Beziehungen ist, dann ist es metaphysisch möglich, weil logisch möglich, dass Gott eine Welt schüfe, die physisch isomorph ist mit unserem. Also wir sitzen jetzt hier, ich halte den Vortrag und so weiter. Alles läuft genauso ab. Aber keiner erlebt irgendetwas. Wir sind alle, wie die Philosophen sagen, metaphysische Zombies. Sie können sich vorstellen, dass man einen Computer baut, der vom äußeren Verhalten ununterscheidbar ist von einem Menschen. Das wäre eine etwas einfachere Vorstellung. Aber in Wirklichkeit im Innen nichts erlebt. Und hier ist die Vorstellung, Gott schafft eine ganze Welt, die eine funktionale isomorphe Abbildung unserer ist, was alle physikalischen Fakten angeht. Aber niemand in der Welt erlebt irgendetwas. Und wenn Sie das logisch widerspruchsfrei denken können, dann, so das Argument, ist es eine metaphysische Möglichkeit und dann haben sie gezeigt, dass Gehirn und Geist nicht identisch sind. Dass es ein zusätzliches Ingredienz braucht, damit in unserer Welt jemand etwas erlebt. Dieses sehr schnell jetzt nur angedeutete Argument hat sich in den letzten 20, 25 Jahren über tausende von Veröffentlichungen der Philosophie des Geistes langsam herausgestellt, sodass heute auch die hartgesottensten Vertreter des Materialismus im Allgemeinen sagen, es gibt keine materialistische oder physikalistische Erklärung der Qualia. Das jetzt im Einzelnen darzustellen, würde ein ganzes Semester verlangen. Vielleicht der bekannteste und hartgesottenste reduktive Physikalist ist Jack Von Kim, von der Brown University in den USA und hat im letzten Jahr ein Buch geschrieben, was so die Summe seines philosophischen, metaphysischen Arbeitens, das heißt Physicalism or Something Near Enough. Physikalismus oder etwas nahe genug. Und da sagt er, wir können im Rahmen des Physikalismus alles erklären. Nur nicht, dass Leute irgendwas erleben. Die Qualia sind für uns unerklärlich. ist ein faszinierendes Buch. Physicalism was something near enough. Und weil sich das praktisch durchgesetzt hat in der Community der Metaphysiker und Philosophen, dass das ein Stumbling Block ist, ein Stolperstein des Physikalismus, gibt es eine Renaissance von zwei Arten von Theorien, über die ich etwas mehr sprechen will, weil ich auch zu den Vertretern dieser Renaissance gehöre, nämlich einerseits die panprotopsychistischen und andererseits die Zwei-Aspekte-Theorien. Panprotopsychistischen sagen, dass es in der Welt von Anfang an, und Pan, das heißt verteilt über den ganzen Kosmos, nicht materielle Eigenschaften geben muss, zumindest vormentale, protomentale Eigenschaften gibt, damit nachher so etwas Komplexes wie mein mentales Leben herauskommen kann. Eine Form des Panpsychismus. Das Mentale muss von vornherein eingebaut sein, praktisch vom Urknall ab. Das ist keine ganz späte Entwicklung, natürlich das komplexe Mentale, wie mein mentales Leben ist eine späte Entwicklung. Aber gewisse Grundbausteine, darüber gleich noch mehr, müssen von Anfang an eingebaut sein. Da ist vor allen Dingen das Buch Conscious Mind von Chalmers zu nennen und sehr lesenswert neu, dass ich auch noch ein bisschen mehr sage, A Place for Consciousness von Greg Rosenberg, eine neo-whiteheadianische Sicht der Wirklichkeit von analytischer Seite her und dann von Unsnarling the World Not von David Ray Griffin. Consciousness, Freedom and the Mind-Body Problem. Die gehen alle in diese Richtung des Pan-Protopsychistischen. Eine andere Variante davon ist die Zwei-Aspekte-Theorie, die sagt, alle Substanzen haben zwei Aspekte. Einen mentalen und einen physischen. In der Physik, der Physiker David Bohm zum Beispiel hat das vertreten. Oder Russell. Russell in seiner Phase des neutralen Monismus hat gesagt, wenn wir von außen auf die Welt schauen, sehen wir einen causal flux, einen Fluss von kausalen Beziehungen. Das beschreiben die Naturwissenschaften. Aber sie sagen nicht, was die intrinsische Natur derjenigen Dinge ist, die da miteinander verbunden werden. Erinnern Sie sich daran, wenn die Naturwissenschaft eine Entität definiert, definiert sie sie über ihre kausale Rolle. Was sie tut in der Welt. Aber sie sagt nichts darüber, was sie intrinsisch an sich ist. Und Russells Idee war jetzt, sagt, der einzige Fall, wo wir die Materie sozusagen von innen kennen, was ihre intrinsischen Eigenschaften sind, ist der Fall unseres eigenen Bewusstseins. Das ist die Innenansicht der Materie. Da haben Sie eine solche schöne Zwei-Aspekte-Theorie. Ich habe gerade festgestellt, dass das ist natürlich auch eine spinozistische Theorie, dass das genau die Theorie ist, die auch in seinem letzten Buch Abriss der Psychoanalyse, im Freud-Jahr kann man das ja sagen, das ist auch die Theorie von Freud gewesen. Deshalb die Idee, dass die Psychoanalyse nicht reduziert werden kann auf Neurophysiologie, weil diese Innenperspektive sozusagen uns eine andere Seite eines neutralen Dahinterliegenden liefert. Die physische Ansicht und die mentale Ansicht sind zwei Ansichten eines Dritten, das wir nicht kennen. Wir haben sozusagen zwei Fenster auf die Welt. Das ist natürlich den Philosophen, Spinoza habe ich schon erwähnt, ein sehr vertrautes Argument. Es gibt im 17. und 18. Jahrhundert eine Diskussion über Substanz, die leider ein bisschen verloren gegangen ist, wo sie sowohl bei Hume, Kant, Leibniz brillante kleine Kabinettsstückchen und Argumente finden, wo sie zeigen, dass eine Substanz nicht rein relational definiert werden kann. Dementsprechend würde auch die Naturwissenschaft, die die Welt relational sieht, nicht bis zu den innersten Substanzen, zum Inneren der Substanzen vorstoßen. Eine Substanz braucht intrinsische Eigenschaften. Und das war die große Kritik an dem Substanzbegriff von Descartes, der die Materie als reine Ausdehnung im Raum und damit reine Relationalität, Wiederholung von immer dem Gleichen als Ausdehnung beschrieben hat und nicht gesagt hat, was das in seinem Innersten eigentlich sei. Die Kritik von Leibniz ist, so etwas kann es nicht geben. So, das ist nur eine formale Struktur, aber kein konkret Seiendes. Also der Materiebegriff des Descartes, weil er die Materie vollkommen entgeistigt, macht die Materie zu einer falschen Abstraktion. Um einen Weithätschen-Term zu benutzen. Ich versuche das an einem kleinen Beispiel zu verdeutlichen. Das ist ein Beispiel, was sich bei Sellers findet. Schauen Sie sich die formale Struktur eines Schachspiels an, die Regeln. Das ist ein reines Relationengeflecht. Und sie besteht, Sellers zeigt das sehr schön auf, aus einer Menge zirkulär interdependenter Typen. Jeder Typ ist definiert durch die erlaubten Züge im ganzen Spiel. Ohne den Kontext des Spiels könnte kein Typ existieren. Ohne die Typen könnte das Spiel nicht existieren. Die formale Struktur des Schachspiels ist vollkommen zirkulär. Warum ist dieser Zirkel nicht fatal? Wie kann so etwas zirkulär definiertes existieren in der Welt? Deshalb, weil ein konkretes Schachspiel keine reine formale Struktur ist, sondern realisiert wird durch etwas Physisches. Das heißt, weil gegenüber der formalen Struktur externe Eigenschaften hinzukommen. Zum Beispiel wird jedes Vorkommnis eines Bauern physisch durch eine Figur realisiert. Die Brettpositionen werden im physischen Raum lokalisiert. Und damit wird der Zirkel aufgelöst und das Ding existiert konkret. Die Existenz des Schachspiels als funktionaler Struktur hängt essentiell von diesen ihr gegenüber externen Eigenschaften und Relationen ab. Sie sind ihr Träger. Die funktionalen Strukturen in einem Computer, in einem Programm, sind ebenso zirkulär definiert. Das Computerprogramm kann nur existieren, weil es einen physischen Träger hat. Und das können Sie jetzt verallgemeinern und können sagen, für jede spezielle Wissenschaft, Psychologie zum Beispiel, wenn Sie deren Gesetzmäßigkeiten angucken, die sind genauso wieder zirkulär definiert. Biologie. Rosenberg macht das in seinem Buch, buchstabiert das aus für die einzelnen Wissenschaften. Warum können diese Strukturen existieren? Weil sie eine tiefere Ebene hat, die sie konkret machen. Die psychologischen Fakten, weil es darunter eine biologische Ebene gibt, die sie konkret machen. Die biologischen, weil es darunter eine chemische Ebene gibt, die sie konkret machen. Die formalen Strukturen der Physik, die die Gesetze beschreiben können, existieren. Ups. Was ist mit der untersten Ebene? Was trägt die tiefsten funktionalen Strukturen? Die ja nur abstrakter sind, nicht konkret. Eine alte philosophische Einsicht, das Abstrakte ist immer abgeleitet. Deshalb ja der Übergang eigentlich von in der christlichen Sicht, dass die platonischen Ideen als Abstrakter nicht existieren können. Sie müssen, weil das Konkrete primär ist, Teile des Geistes Gottes sein. Und Gott ist etwas Konkretes und nicht Abstraktes. Der ontologische Primat ist immer das Konkrete. Die rein formalen Strukturen, die Gesetze beschreiben, durch was werden die konkret gemacht? Zum Beispiel, was heißt es, ein Photon zu sein oder Elektron oder irgendwas? Das heißt, physikalisch gesehen, eine bestimmte kausale Rolle im Gesamt des Physischen zu spielen, wie eine Figur im Schachspiel. Die gesamte Physik, hatte ich Ihnen gesagt, lässt sich rein theoretisch, so wird jedenfalls von vielen behaupten, in ihrer Gesetzmäßigkeit als eine Life World, als ein zellulärer Automat darstellen. Gibt es jetzt Eigenschaften, die gegenüber allen formalen Systemen extrinsisch sind? Der einzige Kandidat dafür sind die phänomenalen Eigenschaften. Also die, wie es sich anfühlt, rot zu sehen, wie es sich anfühlt, Schmerzen zu haben. Man kann nicht verstehen, wie es sich anfühlt, gelb zu sehen, durch Angabe eines Systems von funktionalen Beziehungen. Sonst müsste Mary nie was Rotes sehen, sonst könnte sie es am Schwarz-Weiß-Bildschirm lernen. Einige Philosophen folgern daraus, dass das mathematisch-funktionale Weltbild eine Abstraktion sei. Klassischer Gedanke bei Whitehead, Greg Rosenberg und auch bei dem großen Whitehead-Interpreten und gegenwärtigen Metaphysiker Robert Adams. dass das mathematisch-funktionale Weltbild eine Abstraktion sei, das von wesentlichen metaphysischen Aspekten der Welt absieht. Die physikalische Beschreibung ist unvollständig. Sie kennen viele von Ihnen wahrscheinlich das berühmte Buch von Thomas Nagel, A View from Nowhere, der Blick von nirgendwo. Und er sagt, die objektive Beschreibung der Welt, und das ist genau dieses funktionale Beschreiben, ist, da komme ich als Subjekt nicht drin vor. Deshalb ist das physikalische Weltbild unvollständig. Aber das ist sozusagen nur die Spitze. Ich bin die höchste Form eines solchen inneren intrinsischen Gehalts, weil wir die komplexesten Substanzen sind. Aber wenn dieser Gedanke richtig ist, muss jede Substanz, damit sie eine Substanz ist, eine solche Innenperspektive haben. Das ist ein Gedanke, den der Philosoph und Physiker Lockwood in seinem Buch Mind, Brain and the Quantum ausdehnt und in den Bereich der Physik. Gut, kommen wir kurz zum Nicht. Das war jetzt das Scheitern des reduktiven Physikalismus, dargestellt am Beispiel des qualitativen Erlebens und wie uns das zu einer anderen Weltsicht führt, in der das Mentale sozusagen zu den basalen Ingredienzien der Wirklichkeit gehört, ohne eine kartesische res cogitans zu sein. Eine Möglichkeit wäre, und das wurde von sehr vielen als attraktiv betrachtet, sagt, ja, das funktioniert alles nicht mit dem reduktiven Physikalismus. Wir können das qualitative Leben nicht, zum Beispiel auch Intentionalität, Normativität, können wir nicht reduzieren auf Neurophysiologie, auf Quantenmechanik und so weiter. Da kommt das nicht vor. Also machen wir dieses andere Modell, dieses Stufenmodell. Wir alle bestehen nur aus den Teilchen, plus Gesetzen. Das heißt, das Weltbild der Life World ist korrekt. Wir sind zelluläre Automaten. Aber wenn man komplexe zelluläre Automaten hat, dann bekommen die höhere Systemeigenschaften. Zum Beispiel Bewusstsein, Rationalität und so weiter und so fort. Das Problem ist, Sie haben schon gesehen, wenn Sie auf den zellulären Automaten schauen, Sie können überhaupt nicht verstehen, wie der erzwingen soll, dass ein Erlebnis entsteht. Sie können sich immer denselben, mein Lehrer in Philosophie, der Peter Beery, den viele von Ihnen vielleicht als Romanautor kennen unter einem anderen Namen, Pascal Mercier, Nachtzug nach Lissabon, Philosoph an der FU in Berlin, der sagt immer, wie mit einer tibetanischen Gebetsmühle kann man für jede funktionale Struktur, die die Neurophysiologen decken im Gehirn und sagen, das ist das neurophysiologische Korrelat des Bewusstseins. Fragen, könnte nicht zumindest Gott dieselbe funktionale Struktur irgendwo schaffen, aber die erlebt nichts. Jede Struktur, formale Struktur, die angeblich das Bewusstsein erzwingen soll, könnte existieren, ohne dass daraus Bewusstsein entsteht. Das heißt, der nicht-reduktive Physikalismus erklärt uns nicht, wie Nicht-Physisches aus rein physischen Bausteinen entsteht. Die ontologische Erklärung der höheren Ebene kapituliert ja eigentlich davor. Sagt, so ist die Welt halt. Wenn man die Bausteinchen richtig zusammenzusammelt, dann Hokus Pokus kommt der Geist raus. Aber wir haben keine richtige Erklärung dafür. William James würde sagen, es ist sogar anti-evolutionär. Wie soll der Geist aus irgendetwas rauskommen, wenn er nicht von Anfang an drin gewesen ist? Evolution lässt nur Abstufungen zu, keine radikalen Sprünge. Und ein anderes Problem, wie kann eine Entität, Substanz, die sowohl physische wie nicht physische Eigenschaften hat, wie ich zum Beispiel, laut dieser Theorie letztlich nur physisch sein? Die Theorie sagt ja, weil ich nur aus physischen Bausteinchen bestehe, bin ich nur physisch. Aber ich habe nicht physische Eigenschaften. Das scheint uns fast wie ein schwarzer Schimmel zu sein. Ein Wesen, das rein physikalisch ist, aber nicht physikalische Eigenschaften hat, oder rein physisch und nicht physische Eigenschaften. Das heißt, die Substanz hat Eigenschaften, die sie sogar, die wesentlich sind, für mich zum Beispiel als Menschensubstanz, vernunftbegabt zu sein, die nicht physisch sind, aber die Substanz ist ihrer Natur nach physisch. Jack von Kim hat gesagt, der ein reduktiver Physikalist ist und diesen nicht-reduktiven Physikalismus ablehnt, dass der nicht-reduktive Physikalismus ist monistisch in der Ontologie und dualistisch in der Ideologie. Das heißt, letztlich ist alles materiell. Es gibt sozusagen nur zwei andere Beschreibungsebenen, die Beschreibungsebene des Mentalen. Aber das ist nicht wirklich tiefe Ontologie. Was es wirklich gibt, deep down, ist nur Physics. Monismus in der Ontologie, Dualismus in der Ideologie. Deshalb glaube ich, dass diese Position des nicht-reduktiven Physikalismus auch in sich konzeptuell instabil ist. Aber gut, das ist eine lange Geschichte, darüber können wir dann noch diskutieren. Was sind die Auswege für den nicht-reduktiven Physikalisten? Er kann irgendeine Form von Emergenz annehmen. Ja, das haben Sie ja wahrscheinlich schon mit Philip Clayton diskutiert. Er nimmt an, dass es höherstufige mentale Eigenschaften gibt, die von der physischen Ebene nicht logisch erzwungen werden. Das heißt, eine Kopie unserer physischen Welt erzwingt nicht notwendigerweise diese mentale Eigenschaften, sondern sie werden kausal hervorgebracht, nicht rein logisch. Und es gibt zusätzliche Gesetze, die diese Emergenz erklären. Und das Wesentliche an den emergenten Gesetzen ist, wenn Sie nur auf die Physik schauen, können Sie daraus nicht schließen, dass dieses Wesen, zum Beispiel wenn Sie das Gehirn schauen, auch etwas erlebt. Dann berichtet Ihnen aber das Wesen, dass es was erlebt. Und dann können Sie korrelieren im Experiment zwischen dem, was das Wesen erlebt und was Sie im Gehirn reizen. Reizen Sie eine Stelle, sagt das Wesen, oh, jetzt sehe ich rot. Und dann entdecken Sie die Gesetze. Aber nicht nur, weil Sie auf die physikalische Ebene geschaut haben. Da konnten Sie sie nicht entdecken. Dann wäre der reduktive Physikalismus wahr. Sie konnten sie nur entdecken, weil Sie immer hin und her geschwankt sind zwischen dem, was das Subjekt als sein Erlebnis berichtet hat und das, was Sie im Gehirn gesehen haben, in Ihrem Scan. Das heißt, die Gesetze sind nicht logisch erzwungen von der Ebene, aber sie sind einfach Naturgesetze, zusätzliche Gesetze. Aber diese zusätzlichen Gesetze, wenn es die gibt, neben den physischen Gesetzen noch psychophysische, zeigen natürlich schon, dass das kein Physikalismus mehr ist. Die Position ist nicht mehr physikalistisch. Sie ist aus einem anderen Grunde nicht mehr physikalistisch, weil diese höherstufigen mentalen Eigenschaften, wenn es die denn gibt, müssen sie auch irgendwas tun in der Welt. Nach dem Grundsatz, was gibt, ist auch kausal wirksam. Das heißt, sie müssen dann auch von oben herunter, also meine Gedanken müssen auch irgendwie meinen Körper bewegen. Und dann gibt es Downward Causation, kausale Geschlossenheit des Physischen ist unterbrochen. Auch damit ist der Physikalismus natürlich nicht mehr haltbar. Also die Emergenztheorie ist keine nicht-reduktiv-physikalistische. Oder sie gehen den Weg, den ich vorher bereits angesprochen habe, einer Zwei-Aspekte-Theorie. Die physikalische Beschreibung der Welt ist unvollständig. Es gibt einen anderen mentalen Aspekt der Wirklichkeit, den wir aus der Innenperspektive unseres Erlebens kennen und sonst nirgendswoher. Konkrete Entitäten haben sowohl einen mentalen wie einen physischen Aspekt. Zwischen beiden besteht keine Kausalbeziehung. Also das Problem, wie erzeugt das Gehirn das Bewusstsein, ist ein Non-Starter nach dieser Auffassung. Aber das Gehirn erzeugt nicht das Bewusstsein. Sondern das Gehirn ist eine Entität, die sowohl mentale wie physische Eigenschaften hat. Und ihrem eigentlichen Wesen nach ist sie weder mental noch physisch. Wie Russell gesagt hat, neutral monistisch. Und es ist irgendetwas, was wir von der Außenseite als graue Masse ansehen und von Innenseite als ich. Aber was es ist, ist weder das eine noch das andere. Sondern das, was die beiden zusammenhält. Deshalb besteht zwischen den beiden, das war natürlich auch die Idee von Leibniz, dass die kartesische Auffassung uns dazu zwingen würde, sich kreuzende Kausalketten zu haben. Und auch die starke Emergenzauffassung. Ne? Hier gibt es das nicht. Ich verursache, dass ich meinen Arm hebe. Und ich habe sowohl physische wie mentale Eigenschaften. Es ist weder der rein physische Godehard Brüntrop, den gibt es nicht, noch der rein mentale, der die Hand hebt, sondern der Ganze, der die Hand hebt. Es gibt keine mentale Verursachung in dem Sinne. Es gibt auch in dem Sinne keine physische Verursachung, wenn ich etwas tue. Das ist die Richtung Spinoza, Whitehead, Chalmers, Rosenberg, Griffin, die jetzt in der Philosophie in den letzten Jahren, nachdem sie lange Zeit wenig beachtet wurde, doch unter jüngeren Philosophen wieder mehr ausgearbeitet wurde. Beide Auswege sind nicht mit dem Physikalismus vereinbar, da physikalische Fakten allein nicht alle Fakten determinieren. Und das möchte ich ihm jetzt an einen kleinen Schöpfungsmythos ganz einfach nochmal, ohne so viel philosophischen Kauderwelsch, erklären. Wenn ich die Welt erschaffen wollte, was müsste ich dann tun? Wenn ich ein Physikalist wäre, wenn ich ein Emergentist wäre und wenn ich ein Zwei-Aspekte-Theoretiker wäre. Wenn ich ein Physikalist wäre und die Welt erschaffen wollte, dann müsste ich zunächst mal alle physikalischen Naturgesetze festlegen. Plus die Variablen, die da schon vorkommen. Und erschaffen eines winzigen Zeitabschnitts, ja, die erste Trillionstel Sekunde oder so, irgendwas, damit konkret was da ist. Und dann lasse ich nach den Gesetzen laufen. Das ist alles, was ich tun muss. Wenn ich Emergentist bin, kann ich die Welt so nicht erschaffen. Dann muss ich natürlich auch die physikalischen Naturgesetze festlegen, aber ich muss zusätzlich die psychophysischen Gesetze festlegen. Weil die sind ja nicht logisch in den physikalischen enthalten. Sonst gibt Emergentismus keinen Sinn. Die Pointe in allen großen Entwürfen des Emergentismus ist gerade die Idee, dass die psychophysischen Gesetze nicht a priori in den physischen enthalten. Sonst ist es reduktiv und nicht emergentistisch. Festlegen der Variablen, Erschaffung eines winzigen Zeitabschnitts physikalischer Fakten, die sich dann gemäß der Gesetze entwickeln. Wenn ich Zwei-Aspekte-Theoretiker bin und die Welt schaffen wollte, wie müsste ich dann vorgehen? Ich müsste zunächst mal festlegen den Zusammenhang der beiden Aspekte. Ich könnte zum Beispiel nach dem Russell-Modell vorgehen und sagen, die Außenseite der Dinge ist die physische und die Innenseite ist die mentale. So wie wir das von uns kennen. Wir sind natürlich die Substanzen in der Welt, die wir am besten kennen. Wir Menschen sind Substanzen, im philosophischen Sinne, nicht im chemischen natürlich. Substanzen in dem Sinne von konkrete Einzeldinge. Und wir sind die einzige Substanz, die wir sowohl von innen wie von außen kennen. Alle anderen kennen wir nur von außen. Wir können auch alle anderen Menschen nur von außen. Sie selbst sind der einzige Fall, wo sie eine Substanz von innen und außen kennen. Und irgendwie hängen die beiden Aspekte ihres Innenerlebens und so wie sie von außen, wenn der Arzt sie anguckt, ausgedehnt im Raum, die beiden hängen irgendwie zusammen. Das müssen Sie festlegen, wie die beiden zusammenhängen. Sie können auch sagen, es ist nicht das Modell innen-außen, sondern das andere Modell, dass es zwei Eigenschaften eines zugrunde liegenden Dritten ist. Das zum Beispiel, was der Physiker David Bohm vertreten hat, als seine Lösung des Leib-Seele-Problems, dass das Mentale und das Physische nur zwei Ausfaltungen einer tieferen Ordnung ist, die dahinter liegt und die weder mental noch physisch ist, sondern sich in diesen beiden Dimensionen, Aspekten in der Welt ausdrückt. Auch so könnte es sein. Das ist also das zugrunde liegende Drittes. Dann müssen Sie die Naturgesetze festlegen, wobei in diesem Falle, deshalb geht diese Theorie schon in eine Richtung, etwas einer Art von Idealismus, der intrinsische Aspekt oder die dritte Ebene natürlich fundamental ist. Die physikalischen Gesetze erfassen nur die relationalen Zusammenhänge, die sich daraus ergeben. Sie sind in gewisser Weise etwas mehr abgeleitet. Festlegen der Variablen, Erschaffung eines winzigen Zeitabschnitts von Fakten, der sich dann gemäß den Gesetzen entwickelt. Sind das emergentistische und das Zwei-Aspekte-theoretische Bild naturalistisch? Sie sind sicher nicht physikalistisch, nicht materialistisch, das habe ich schon gezeigt. Sind sie naturalistisch? Wenn man Naturalismus mit dem Physikalismus gleichsetzt, dann natürlich nein. Wenn man sagt, erinnern Sie sich an Searle, die Natur ist nicht nur Physik, dann kann das auch naturalistisch sein. Das Bild der Natur ist reicher, richer view of nature, wie David Chalmers in seinem Buch im Vorwort sagt. Das ist ein reicheres Bild als das des Physikalismus. Sie enthält auch nicht physische, emergente Phänomene zum Beispiel oder zwei Aspekte oder nicht beziehungsweise nicht physische Aspekte, die nicht logisch supervenient sind gegenüber den physikalischen Fakten. Das heißt, es gibt eine mögliche Welt, in der es dieselben physikalischen Fakten gibt, aber andere mentale, das heißt nicht logisch supervenient. Es geht aber alles mit rechten Dingen zu, alles läuft nach den Gesetzen ab. Es gibt auch keine rein geistigen kartesischen Substanzen, die nicht in der Raumzeit verortet sind. Das ist ja das Komische mit den kartesischen Substanzen, die nicht im Raum sind. Warum ist denn eigentlich meine Seele näher an meinem Gehirn als an ihrem, wenn beide nicht im Raum sind? Und das ist ein Problem, was in der kartesischen Metaphysik kaum zu lösen ist. Das Problem stellt sich hier nicht, weil der Zusammenhang von Materie und Geist intimer gedacht wird. Sie beide konstituieren zusammen das konkrete Einzelding, die Substanz. Während in der Sicht des Descartes gibt es zwei konkrete Einzeldinge, zwei Substanzen, mein Körper und meine Seele, die nur miteinander interagieren. Das ist nicht dieses Bild. Chalmers spricht hier von einem naturalistischen Dualismus. Besser finde ich Rosenberg von einem liberalen Naturalismus, in dem Sinne, als er den Bereich dessen, was es gibt, nicht allein durch die physikalischen Fakten festlegen lässt. Das ist eine Art von Naturalismus, der liberaler ist in der Zulassung von dem, was es gibt. Religion und Naturalismus, letzte Folie. Was sollte nach meiner Ansicht die Strategie der Religion, der Theologie sein? Das sind nun sehr persönliche Ansichten. Es folgt nicht mit logischer Notwendigkeit aus dem, was ich gesagt habe. Ich meine, sie sollte aufzeigen, aber das wollen Sie natürlich hören, was ich persönlich dazu meine, aufzeigen der Schwächen der verschiedenen Formen des Physikalismus, insbesondere des reduktiven Physikalismus. Obwohl, das sage ich gleich in Klammern, natürlich Christentum und Physikalismus in dem engeren Sinne vereinbar sind. Zu sagen, dass es in dieser Welt, dass diese Welt, so wie sie ist, rein physikalistisch erklärt werden kann, widerspricht nicht der christlichen Lehre, insbesondere weil die christliche Lehre ja von der Auferstehung des Leibes und nicht von der unsterblichen Seele ausgeht. Es gibt einige bekannte christliche Metaphysiker, ich denke vor allen Dingen an Peter van Imwegen, einer der bedeutendsten Metaphysiker der Gegenwart, der auch ein sehr frommer Mann ist, und der ist reduktiver Materialist bezüglich des Menschen. Aber er geht natürlich davon aus, dass bei der Auferweckung sein Leib, sein physischer Leib auferweckt wird und nicht seine Seele. Oder als nicht reduktive Physikalistin Lynn Rutter Baker, die ein sehr raffiniertes System des nicht reduktiven Physikalismus entwickelt hat, das nach meiner Ansicht letztlich in einer Art Emergenz und starke Emergenztheorien, damit keine physikalistische mehr kollabiert, aber sie sieht das anders. Sie sagt, sie ist Physikalistin und sie ist auch natürlich eine Christin. Also das geht schon. Ich glaube nur, dass die Schwächen dieser Theorien, der physikalistischen Theorien, um das Geistige zu erklären, um das Normative zu erklären, so groß sind, dass wir in eine andere Richtung denken sollten. Von daher meine ich, dass das Aufzeigen der Möglichkeit eines liberalen Naturalismus ganz weit in der Tradition von in verschiedenen Facetten, Spinoza, Leibniz, Whitehead, Russell, bis auf die modernen Autoren, wie ich es gerade aufgezeigt habe, für uns ein vernünftiger Weg sein könnte. Eine Natur, in der der Geist mit all seinen Eigenschaften beheimatet ist, Geist, Bewusstsein und so weiter als natürliche Phänomene anerkennen, ohne sie auf einem physikalistischen Prokrustesbett zurechtschneiden zu müssen und ohne sie als nicht natürlich betrachten zu müssen. Übernatürlich. Von ganz anderer Art, kartesisch. Den "Und das ist alles" Satz müssen wir als Christen natürlich als metaphysisch unbegründet abwehren. Also die Variante des Naturalismus, die sagt, der Naturalismus ist grosso modo wahr für unseren Kosmos und das ist alles. Es gibt keine anderen nicht natürlichen Fakten, zum Beispiel Fakten der Mathematik, die vielleicht keine natürlichen Fakten sind, weil sie das Natürliche ist nicht notwendig, die mathematischen Fakten sind notwendig. Oder Fakten über Gott. Dieser "Und das ist alles" Satz, der muss philosophisch abgewehrt werden. Und dann bleibt uns noch schlussendlich kausale Eingriffe vom Extranatürlichen in den natürlichen Bereich, denke ich, können wir in der Religion nicht prinzipiell ausschließen. Wenn es einen allmächtigen Gott gibt und es logisch möglich ist, in unsere Welt einzugreifen, dann kann er es auch. Ob er es tut, ist eine andere Frage. Aber es folgt nach meiner Ansicht aus dem Begriff eines allmächtigen Gottes, dass er kausal in seine Schöpfung eingreifen kann, wenn er es denn will. Sonst wäre die Allmacht vom Begriff her eingeschränkt. Aber man kann natürlich diese als so partikulär auffassen, dass der allgemeine naturgesetzliche Zusammenhang erhalten bleibt. Er kann es sogar auf eine Weise tun, die die Naturgesetze nicht aufhebt. Nur denke ich, kann die Religion sich nicht darauf festlegen, den Gottesbegriff so zu konstruieren, dass die Natur tabu ist für den Einflussbereich Gottes. In dem Punkt kann man den Naturalismus nicht in der letzten Analyse entgegenkommen. Das wird ein Streitpunkt bleiben, wahrscheinlich auch für viele Theologen, die das anders sehen als ich, die das vielleicht sehr konservativ finden, was ich jetzt gesagt habe. Und damit bin ich am Ende.